Willkommen zum Podcast der Gospel House Church. Wir glauben, dass du durch diese Message ermutigt und erfrischt wirst.
Ich habe heute die Geschichte aus Graben. Ich glaube, ich habe sogar schon mal eine Predigt darüber gemacht oder in einem von der ersten Bibelstudien, die haben wir es angeschaut miteinander. Aber ihr denkt, weil es so eine super Geschichte ist und eh noch ein paar Layers oder wie sagt man, dem Schichten dazukommen, geht die Hauptsache von heute Abend um diese Geschichte. Aber wir gehen einfach der Reihenfolge nach, dort, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind ja beim Leben von David. Und letztes Mal haben wir eigentlich so ein bisschen angeschaut vom Hirtenjunge zum König, oder? Aber eigentlich sind wir gerne bis ganz zum König gekommen. Darum machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Und für die, die letztes Mal nicht dabei waren, die Geschichte von David kann man vor allem im 1. und im 2. Samuel nachlesen. Der 2. Samuel fängt eigentlich dort an, wo der David König wird oder wo der König Saul und der Jonathan gestorben sind. Und im 1. Samuel haben wir letztes Mal ein bisschen angeschaut, so, von wo kommt überhaupt der David. Oder wir haben das habe ich euch noch mitgenommen, die Hauptfiguren kurz angeschaut. Tanna, der Samuel, der Saul und der David. Von diesen zwei Büchern eigentlich sind das die Hauptfiguren. Und ich habe das mega interessant gefunden. Das, wenn du überlegst, ohne die Hanna da, Hanna heisst ja Gnade Gottes, ohne Hanna würde es kein Samuel geben und ohne Samuel würde es kein Saul geben und ohne Saul würde es eigentlich auch kein David geben. Also die ganze Abfolge von dem, was wir ja letztes Mal angeschaut haben, dass es eigentlich immer wieder zurückgeht eigentlich, dass es wie so ein Kreislauf ist, weil der Samuel hat ja den Saul gesalbt und den David gesalbt, oder? Und dann haben wir die Nebenfiguren noch angeschaut, der Jonathan, also halt, habe ich euch schon gezeigt, wir haben es noch nicht angeschaut, aber der Jonathan, der Mephibosheth, das schreibt man übrigens auf Deutsch so, letztes Mal habe ich es auf Englisch drin gehabt, Mephibosheth mit SCH, und David seine Helden. Das sind so ein bisschen die Hauptfiguren, und ich habe noch ein paar Facts zum David aufgeschrieben, die ich euch letztes Mal nicht gezeigt habe, wo ich gedacht habe, das ist noch interessant zum Wissen, für die, die sich es aufschreiben wollen. Und zwar war der David ein Hirtenjunge gewesen. Das haben wir ja letztes Mal so ein bisschen angeschaut. Und er ist eigentlich nachher vom Hirtenjunge zum König geworden. Er ist ein Mann, das ist der einzige Mann, wo in der Bibel steht, dass er ein Mann nach Gottes Herzen ist. Und er war der erste Israelit gewesen, oder er war der König gewesen, der Jerusalem erobert hat. Und nachher Jerusalem, das schauen wir heute an, Jerusalem zur Hauptstadt gemacht hat. Bevor er König war, ist Jerusalem nicht die Hauptstadt gewesen. Es war ja ein Teil des Reichs und es sind noch nicht alle zusammen gewesen. Erst unter dem David sind eigentlich, ist ganz Israel wieder vereint worden. Er hat von diesen 150 Psalmen, die es gibt, mindestens 75 geschrieben. Ein paar sagen, er hat nur 74 geschrieben, aber die meisten sagen, er hat über 80 oder 90 sogar geschrieben. Aber es sind sicher 75, also die Hälfte genau, von denen, wo man weiss, dass sie den David geschrieben haben. Und er hat eigentlich zweimal Todesstrafe verdient nach dem Gesetz. Und ist trotzdem noch am Leben gewesen nach dem. Und das werden wir aber dann erst ein bisschen später anschauen. Das kommt eigentlich erst in der zweiten, im zweiten Teil eigentlich von, oder im zweiten Teil von seiner Regierung eigentlich, die Fehler, die er gemacht hat. Was ich mega interessant finde, ist, wenn du am David sein Herz so ein bisschen rausgespüren. Ich glaube, wir haben das letzte Mal so ein bisschen angeschaut, was ist der Unterschied gewesen zwischen dem Saul und dem David, oder? Mit dem haben wir eigentlich aufgehört. Und der Unterschied eigentlich gross, der grosse Unterschied ist gewesen, der Saul ist stolz gewesen oder hochmütig und der David ist demütig gewesen. Und in der Bibel steht ja, das haben wir ja noch angeschaut, Gott widersteht der Stolze oder der Hochmütige, aber er gibt Gnade denen, die demütig sind. Und der David hat eigentlich wegen dem, wenn du es gibt Leute, die probieren, so werden wie der David, aber ich will dir sagen, probier es nicht. Probier es nicht, weil du wirst an dir selber scheitern. Der David hat genauso viele Fehler gemacht wie wahrscheinlich jeder andere Mensch auch. David, sein Geheimnis, was ihm sein Hauptgeheimnis war, das werden wir dann nächstes Mal anschauen, warum er so war. Aber was ich schade finde, ist bei denen, wenn man so eine Figur anschaut, ist, dass die meisten Leute denken, wow, ich will so wie der David sein. Aber es gibt einen Nachfolger von David, das haben wir ja letztes Mal angeschaut. Gott hat dem David versprochen, dass der ultimative König aus ihm seiner Blutslinie wird kommen. Und der ultimative König ist Jesus, logischerweise. Und das Coole ist, Jesus lebt in dir. Also probier nicht jemanden nachzumachen, der vor Jesus gelebt hat. Das, was du in dir inne hast, die Möglichkeit, die du hast, die ist viel grösser als der David, dass dein Leben nicht von außen irgendwie probierst selber verändern, sondern von innen verändert wird, weil Jesus in dir innen lebt. Und was ich aber mega interessant finde, ist, wenn du wirklich das Herz von David siehst, dann siehst du nicht nur in der Beziehung, die er hatte, zum Saul oder wie er sich verhalten hat gegenüber dem König Saul, sondern du siehst vor allem auch in den Psalmen, die er geschrieben hat. Weil er hat die Psalmen geschrieben in jeder erdenklichen Art von Lebensumständen, wo er gerade drin war, egal ob ihm sein Sohn gestorben ist, weil er selber einen Fehler gemacht hat, oder ob es war, wo er Ehebruch begangen hat, oder ob es war, wo es ihm mega gut gegangen ist, wo er zum König geworden ist, oder ob es war, wo er vom Saul verfolgt worden ist. Er hat die Psalmen eigentlich vom Anfang bis zum Schluss von seinem Leben geschrieben, und wir können alle die Psalmen in der Bibel nachlesen. Der bekannteste wahrscheinlich ist Psalm 23, wo das grosse Herz eigentlich vom David aufzeigt und natürlich nicht einfach nur ein Psalm ist, der schön tönt, sondern ein mega Bild auch für das, was Jesus für uns ist. Psalm 23 geht um den guten Hirt, oder? Und der David hat das eigentlich noch schreiben, weil ihm seine Karriere hat eigentlich angefangen als Hirtenjunge, oder? Und ich finde es so schön, dass Jesus sich eigentlich zum Beispiel im Johannes 8 und im Johannes 10 auf das eigentlich beruft und selber von sich, Jesus sagt ja von sich, ich bin der gute Hirt. Ihr seid Schafe, ich bin der gute Hirt, oder? Und er sagt auch, was die Funktion ist, von dem guten Hirt, oder? Von einem guten Hirt ist nämlich die Funktion nicht einfach nur, dass sie den Schaf Essen bringen oder dass sie die Schafe auf die saftigen Weide bringen, sondern dass sie die Schafe auch verteidigen gegenüber den Wölfen und gegenüber den Bären und gegenüber den Löwen. Und der David hat genau gewusst, von was er schreibt, weil er es selber erlebt hat. Oder er hat gesagt, wenn ein Löwe gekommen ist, dann hat er mal einem Löwe ein Schaf aus dem Rachen rausgezogen und hat den Löwe, Muerte gemacht, oder? Ja. Und was ich aber das Coolste gefunden habe, jetzt letztes Mal von dem, was wir letztes Mal angeschaut haben, ist, dass der David der 8. Sohn war vom Isai. Und der Isai aber nur seine 7 Söhne hergetan hat, die super ausgesehen haben, die, sagen jetzt von aussen her, die perfekten Könige gewesen sind. Und der Samuel oder Gott zum Samuel gesagt hat, nein, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Und er am Schluss eigentlich da gestanden ist, hast du nochmal irgendwo einen Sohn, oder? Du siehst eigentlich, der Wert, den der David hatte in der Familie, oder? Und der Wert, den aber Gott einem David nachher gegeben hat, Gott sucht nicht das aus, was nach unseren Maßstäben oder nach unserem, nach unseren Augen so aussieht, wie wenn es perfekt ist, sondern Gott schaut aufs Herz, oder? Das haben wir letztes Mal angeschaut, 1. Samuel 16, Gott schaut aufs Herz. Und das Coole ist aber, dass der Nachstab von David, dass er extrem stark geworden ist und extrem schön geworden ist. Und er ist ein Hauptmann geworden, vom Saul seiner Armee und überall, wo er sozusagen die Armee angeführt hat. Jeder wollte bei ihm in der Armee sein, weil sie immer gewonnen haben. Und er hat aber immer gewusst, und das finde ich eigentlich das Krasse am David, er hat eigentlich immer gewusst, das bin ich die. Es ist nicht meine natürliche Stärke oder meine natürliche, die Karriereleiter hätte David selber nie können so herkommen, oder? Er war einfach irgendein Hirtenjunge, der treu war gegenüber ihm seinen Schafen, gegenüber ihm seinen Eltern, und Gott hat ihn in Position gebracht. Und ich finde das genial. Jetzt schauen wir aber heute, gehen wir ein bisschen weiter. Und zwar haben wir ja letztes Mal noch kurz den Unterschied angeschaut vom Saul und dem David, oder? Und der David, er ist so ein berühmter Hauptmann geworden, eigentlich ein General von der Armee vom Saul, hat der David am Anfang extrem cool gefunden. Der Saul hat den David an den Königshof gebracht, oder? Der David hat für ihn Harfe gespielt und Gitarre und E-Gitarre und Bass und alles und Schlagzeug und so. Und der Saul hat sich währenddem, dass der David gespielt hat, immer beruhigt, oder? Weil der Saul ist irgendwann besessen gsi, der Saul hat, ist ein bisschen jähzornig gsi und so weiter. Und der David hat, oder? Es gibt noch recht strube Stories, oder? Wo einmal der Saul ihm einen Speer will anwerfen und voll abgefahren. Aber der Saul hat den David mega gern gehabt. Und hat sogar ihm seine Tochter, am David, zur Frau gegeben. Und für die Tochter hätte David ganz eine besondere Aufgabe müssen erledigen, nämlich 100 Fahrhüte von den Philister bringen. Eine von den abgefahrensten Stories aus der Bibel. Wir werden die wirklich heute im Detail anschauen und auseinandernehmen, was jetzt da in diesen, nein. Wir werden es nicht machen. Aber ich meine, wenn du die Bibel durchlesest, okay, die meisten Leute bei solchen Stories sind, wenn keine Fantasie haben. Aber wenn ich so eine Story durchlese, dann denke ich mir, wie? Wie genau hat der David, und er hat ja nicht einfach nur 100 Fahrhüte gebracht. Er hat 200 gebracht. Oder er hat gedacht, oder? Und ich meine, hat er denn dir selber erzählt? Oder ich meine, also wirklich, ich denke, manche Story lese ich so durch. Oder das sind nur 2-3 Verse in der Bibel. Und dann hat er die 200 Pfarrer da am Saul gebracht und den Saul hat zählen lassen und voll cool. Und dann hat er die Frau bekommen. Und du denkst so, was? Was? Also weißt du, man, haben sie die aufgehängt? Oder an einer Wäschleine? Oder, ich meine, wer hat denn die zusammen gesammelt? Oder wer hat die? Ja, egal. Wir werden jetzt so nicht ins Detail gehen, aber oder, wir sind schon. Wir sind schon.
Ob es die noch blutig sind oder ob
sie sich gewaschen hat. Ja, das ist. Du würdest es nicht wissen, oder? Ich meine, die 200 Leute müssen ja zuerst mal töten, oder? Und nachher. Einer anderer. Also manchmal, oder? Ich meine, manchmal denke ich wirklich, Hollywood sollte einfach in der Bibel mehr abschauen. Jetzt kommen ja immer mehr Filme, die von der Bibel inspiriert sind. Das Jahr kommt ja noch der Paulus-Film raus, glaube ich. Paulus, Samson kommt raus. Nochmal irgendwas. Maria Magdalena, glaube ich, kommt auch noch raus. Mega interessant.
Darf
ich
schnell eine Frage stellen?
Ja.
Wieso sagst du, er hat zuerst die 200 Leute töten?
Ja, weil jetzt ein Philister, also ein Feind von Israel, nicht freiwillig seine Fahrhut abgibt. Nur weil der David kommt und sagt, bitte, kann ich deine Fahrhut haben? Oh, Entschuldigung, wir können das ganz easy regeln. Nein, es steht halt in der Bibel, dass sie dort Schlachtfeld, dann haben sie die Leute umgebracht, nachher haben sie die Fahrhut abgeschnitten. Wir haben nicht ins Detail gehen. Aber weil deiner Frage müssen wir jetzt, oder?
Nur weil wir das beschneiden, ja, oder?
Ja, ja, weißt du, Philister sind keine Juden, die haben sich nicht beschnitten. Ja. Die Juden tun sich nach 8 Tagen beschneiden lassen. Was wieder etwas, der David war der 8. Sohn, oder? Wir haben ja letztes Mal herausgefunden, was 8 heisst. 8 heisst Neuanfang. Gott hat dem Abraham gesagt, am 8. Tag soll er die Juden beschneiden, oder? 8 heisst Neuanfang. Eigentlich wie ein Bund. Und Abraham, der Bund, den Gott mit dem Abraham geschlossen hat, das Zeichen war die Beschneidung, oder? Es musste Blut fließen. Und das Zeichen für den 8. Tag ist Neuanfang. Also eigentlich wie ein neuer Bund ist in Kraft gesetzt. Und der David war der 8. Sohn von Isai, oder? Und eigentlich nicht nur der David hat einen Neuanfang in seinem Leben, sondern das ganze Volk Israel hat eigentlich einen Neuanfang mit einem neuen König, mit dem König, der ein Mann war nach Gottes Herz. Und ich finde das extrem interessant. Nachher ist es so weit gegangen, dass der David so erfolgreich war, das haben wir letztes Mal noch kurz angeschaut, dass sie auf der Straße gesungen haben, der Saul hat Tausende umgebracht, der David hat aber 10'000 umgebracht. Und wo der Saul das erste Mal das Lied gehört hat, ist er eifersüchtig geworden und hat den David nicht mehr gesehen. Und es ist so weit gekommen, dass der Saul den David angefangen hat zu verfolgen. Und das können wir lesen im 1. Samuel Kapitel 22 bis 30, eigentlich bis 31, weil es hat 31 Kapitel, aber im 31. Kapitel stirbt eigentlich dann der Saul im Krieg. Aber der Saul hat angefangen, den David verfolgen, und zwar aufs Gröbste. Also er hat nicht einfach so ein bisschen, ja, wir machen mal ein bisschen Räuber und Poli. Ein bisschen, wir verfolgen einander mal ein bisschen, voll cool und so. Sondern der Saul wollte David umbringen. Und der David ist abgehauen, ganz allein ist er abgehauen und ist in verschiedene Länder, die rund um Israel waren, ist er gegangen zu Königen, geht Zuflucht finden und so weiter. Und wir lesen jetzt kurz im 1. Samuel 22, Vers 2, da steht, und das finde ich ein Hammervers, also das ist für mich einer der besten Verse überhaupt in der Geschichte von David. Und es sammelten sich um ihn lauter Bedrängte und solche, die verschuldet waren, und andere mit bitterem Herzen. Und er wurde ihr Anführer, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Also irgendwann hat Familie, wenn wir vorlesen, hat die Familie von David herausgefunden, wo der David ist. Und die Nachricht hat sich verbreitet. Der David ist ja nicht mehr in Israel selber gewesen, sondern er ist außerhalb von Israel gewesen. Er ist manchmal dann auch wieder auf Israel zurück, aber er hat sich versteckt in verschiedenen Höhlen, oder? Und währenddem, dass er sich versteckt hat, sind Leute haben sich angefangen, um ihn herumzuscharen, oder? Und das sind alles, man sagt dem Outcast auf Englisch, oder? Also, das sind alles eigentlich randständige Leute gewesen. Die Bedrängte, solche Leute, die verschuldet waren, andere, die bittere Herzen hatten, oder es steht auch zum Beispiel in einer anderen Übersetzung, Leute, die bitteres Leben hatten. Und er ist ihr Anführer geworden. Und es sind 400 Mann bei ihm gewesen, und es sind dann noch mehr Leute dazugekommen. Schlussendlich sind es etwa 600 Leute gewesen. Und von diesen 600 Leuten sind auch die Helden von David entstanden. Und du musst dir vorstellen, das ist um David, seine eigene Leibwache geworden, ihm seine besten Freunde, die haben 24 Stunden, 7 Tage in der Woche über mehrere Kapitel in der Bibel, oder? Das war ein längerer Zeitraum, das war nicht einfach nur so, ja, gehen wir mal eine Woche auf die Flucht, oder? Sondern das ist ewig lang gegangen, gefühlt. Aber ich finde so ein krasses Bild eigentlich von dem, was es ist, weil du musst dir vorstellen, das sind alles Leute, die es nie verdient hätten, die nie ein Arbeiter oder irgendjemand geworden wären, die am Königshof in Israel dient hätten. Wenn das nicht passiert wäre, dass der Saul den David verfolgt hätte und der David weggegangen wäre, dann hätten sich nie solche Leute um den David herum gescharrt, sondern nur die Besten. Nur die, die äußerlich gesehen gut aussehen. Aber so sind es Leute gewesen, die vielleicht niemand ausgewählt hätte. Aber schlussendlich, von diesen 400 Mann, das sind die Leute gewesen, die schlussendlich, wo der David König geworden ist, das ganze Land regiert haben. Und hast du gewusst, dass du und ich die 400 sind? Und dass der David Jesus ist in dieser Geschichte, jetzt gerade in dem Abschnitt von dem Vers. Weil du musst dir vorstellen, der David ist verstoßen worden aus seinem eigenen Land. Jesus, als er das erste Mal kam, ist nicht angenommen worden von seinem eigenen Volk. Und seit 2000 Jahren ist Jesus jetzt mit Bedrängten, mit verschuldeten Leuten, mit Leuten, die bittere Herzen haben, mit Leuten, die ein scheiß Leben haben, ist er unterwegs und sammelt seit 2000 Jahren, der Heilige Geist macht das, sammelt seit 2000 Jahren Leute um sich. Du und ich dürfen die Leute eigentlich sein. Das, was David, wenn du mal genauer studieren willst, würde ich wirklich empfehlen, das, was er erlebt hat in der Wilderness, also in der, wie sagt man das auf Deutsch? In der Wildnis, dort, wo er war. Alle die Sachen, was passiert sind, ist immer ein Bild für Jesus und uns. Und du musst dir vorstellen, Jesus sagt zu uns selber im Hebräerbrief, wissen ihr nicht, dass ihr irgendwann im Himmel gesetzt sind über andere, über ganze Städte? Also weil eigentlich das, was der David nachher gemacht hat mit diesen 400 Mann, oder? Schlussendlich sind es 600 Leute gewesen. Das war ihm sein engster Kreis gewesen. Ihm seine Berater, ihm seine Helden, ihm seine Generäle, ihm sein Wirtschaftsminister, ihm sein Finanzminister, sind alles Leute gewesen von diesen 400 Mann, die mit ihm da umeinander gewesen sind. Und genau das Gleiche sagt Jesus von uns. Er sagt zum Beispiel im Korintherbrief, oder? In der Live-Group sind wir gerade den Korintherbrief am Durchlesen, sagt er zu diesen Leuten, die haben Streit untereinander. Und dann haben sie sich gegenseitig vor ein weltliches Gericht zerren, oder? Das wäre wie jetzt, Jasmin und ich einen Streit miteinander. Und ich sage, du, ich kann mit der Jasmin nicht mehr reden. Sie ist im Unrecht, ich bin im Recht. Und ich gehe aufs Gericht da, oder? Auf Verdutz. Und tu sie anzeigen. Und der Paulus sagt, hey, habt ihr eigentlich eine Ecke ab? Ihr seid Brüder und Schwestern in Jesus. Kriegen das in den Griff, kriegen das, oder? Und dann sagt er, wissen ihr nicht, dass ihr Engel werden richten? Dass ihr über Engel werden stehen und ihr kriegt es nicht einmal in den Griff, um die kleinsten Sachen miteinander auszuteilen. Und dann sagt er, verzicht lieber auf dein Recht, anstatt dass du deinem Bruder oder deine Schwester gehst, anzeigen vor dem weltlichen Gericht. Haben wir letzte Woche oder am letzten Freitag eine recht coole Diskussion darüber gehabt. Und eigentlich ist genau das, was der David da gemacht hat. Die Leute haben nicht so ausgesehen, wie wenn sie irgendwann einmal in eine super Position werden kommen. Aber der David hat die ausgewählt, weil das ihm seine besten Freunde geworden sind. Die sind durch dick und dünn gegangen mit dem David. Wir haben das letzte Mal kurz angeschaut, der Saul ist einmal aufs WC gegangen, in der gleichen Höhle wie der David und sie, die 400 Männer drin sind, oder? Und dann haben die 400 Männer gesagt, jetzt David, geh her, bring den Saul um. Und der David hat gesagt, niemand von uns, ich nicht, und auch niemand von uns, langt jemand an, der von Gott gesalbt worden ist. Oder das ist Demut, das ist absolute, voll krasse Demut, weil der David hat genau gewusst, er ist eigentlich der rechtmäßige König. Er ist gesalbt von Gott und trotzdem hat er das, was Gott dem Saul gegeben hat, Jahre vorher, respektiert, geehrt und hat sich nicht selber in Position bringen wollen, sondern hat auf den Zeitpunkt gewartet, wo Gott ihn in Position bringt. Und ich finde das voll krass nett, dass ihm seine Männer, oder? Es gibt sogar, einmal hat der David Durst gehabt, oder? Und der David kommt ja von Bethlehem und er hat gesagt, ich würde am liebsten von dieser Quelle von Bethlehem Wasser trinken, oder? Und nachher sind zwei Helden von ihm, das sind Leute von diesen 400 Männern gewesen, haben sich reingeschlichen ins Lager vom Saul, oder? Sind auf Bethlehem gegangen, haben Wasser geholt vom Brunnen von Bethlehem und haben es dem David zurückgebracht. Musst du dir mal vorstellen, was für eine Loyalität, was für eine voll krasse Freundschaft und was für ein Zusammenhalt das da war. Ich finde es voll krass. Der Saul hat den David weiterhin verfolgt, von einem Höhlensystem eigentlich ins andere. Für die, die schon mal, das ist ein Bild, das übrigens da unten ist ein Bild von Mizpe. Das ist ein Ort, wo der David sich versteckt hat. Sie sagen, dass ein Meteorit eingeschlagen. Ich bin mal da gewesen. Ist mega, mega schön, ist mega, mega eindrücklich. Es geht einfach wirklich, da siehst du es so ein bisschen, oder? Es geht einfach so, einfach von einem Moment auf den anderen. Zum Beispiel Star Wars, wenn es da drillt, die erste Star Wars. Tatooine, für die, die Star Wars kennen, haben es da drillt, weil es sieht aus wie Mondland, wie wenn es nicht von dieser Erde wäre. Wenn du in der Nacht da bist, es ist voll abgefahren. Es ist wirklich, wie soll ich sagen, empfehlenswert. Und der David hat sich auch in dieser Region da ein bisschen versteckt. Und ist verfolgt worden vom Saul und so weiter. Und eines Tages ist aber Israel angegriffen worden von den Philister. Und der Saul ist in den Krieg gezogen und er ist umgekommen in dieser Schlacht. Und nicht nur er, sondern auch ihm sein Sohn, der Jonathan, der ja eigentlich der beste Freund war vom David, sind beide gestorben. Das kann man im 1. Samuel 31 lesen. Ich werde nachher dort ein bisschen eigentlich weitergehen. Den Jonathan schauen wir ein anderes Mal an. Aber der Saul und der Jonathan sind in der gleichen Schlacht gestorben. Für die, die Details lesen wollen, einfach 1. Samuel 31. Und der David war zu dieser Zeit gerade in Ziklag. Ganz so, das siehst du auch im 1. Samuel 31. Das ist ein Ort, wo er sich versteckt hat. Und er hat dort gehört, dass der Saul und der Jonathan gestorben sind. Und du musst dir vorstellen, der Saul wollte David umbringen. Und der David hat die Möglichkeit gehabt, um den Saul mehrmals, mindestens dreimal, wo wir lesen in der Bibel, wo der David den Saul hätte umbringen können. Oder er hat ihm zweimal von seinem Gewand einen Teil abgeschnitten und ist auf den Berg aufgestanden und hat dem Saul gesagt, hey, hätte ich können umbringen und hätte ihr Leben lassen. Oder? Weil er unbedingt eigentlich will, dass versöhnt wird, oder? Und der Saul ist nur noch hässiger geworden, ist nur noch mehr ihm hineinander. Du musst dir vorstellen, der Saul ist eigentlich der grösste Feind von David über Monate und Jahre. Und nachher hört der David, dass der Saul gestorben ist und dass der Jonathan gestorben ist. Und das Erste, was er macht, können wir nachlesen im 2. Samuel 1, ist, er trauert um den Saul und um den Jonathan und schreibt ein Lied für den Saul und schreibt ein Lied für den Jonathan. Und schreibt ein Lied und singt ein Lied, wo er sagt, die Helden von Israel sind gestorben. Und wenn ich mir das vorstelle, oder? Der Typ, der die jahrelang verfolgt, der die umbringen will bis aufs Letzte, der stirbt. Und das Erste, was du machst, ist, du singst ein Lied für den, der dich eigentlich umbringen wollte. Und das ist ein voll positives Lied. Das zeigt nur die positive Seite vom Saul. Es zeigt nur, was für ein Held er war, was für ein super König das er war. Ich kann es alles nachlesen, 2. Samuel, Kapitel 1. Und ich finde es einfach bewundernswert. Oder es zeigt eigentlich auch wieder einen Teil vom Herz vom David, aber es zeigt natürlich auch einen Teil vom Herz, wo Gott hat gegenüber die Menschen, die ihn auch nicht annehmen werden, die Menschen, die immer schlecht über ihn reden, die Menschen, die immer etwas gegen ihn haben oder immer, oder? Ja. Gottes Liebe ist so viel grösser. Es ist so abgefahren, oder? Ist eigentlich so abgefahren. Und auch die Handlung von David, du denkst, das Erste, was der David macht, ist, yes, jetzt bin ich König, der Oberhammer, jetzt, oder? Und der David, nein, das Erste, was er macht, ist, er tut mal 7 Tage trauern. Und dann nicht allein, sondern seine 600 Leute tun dann mit trauern, oder? Und dann schreibt er ein Lied, oder? Sozusagen ein neuer Hit, der dann in der Hitparade läuft, oder? Ja, völlig abgefahren. Für über den Mensch, den ihn eigentlich wollte umbringen. Und nachher, und jetzt kommen wir dann in den Hauptteil rein, von dieser Geschichte, die ich ein bisschen mit euch anschauen möchte, die mich wieder so krass berührt hat, heute, als ich es vorbereitet habe. Der David wird dann König, oder? Und das Erste eigentlich, was er macht ein paar Sachen, wo du siehst, was für ein Herz das er hat. Und zwar das Erste, was er macht, ist, er erobert Jerusalem als Hauptstadt. Und tut es umbenennen in, es heisst dazu mal nicht Jerusalem, er tut es umbenennen in Jerusalem und Zion. Und dort ist übrigens ein Fehler im Bible Project Video drin, gell? Für die, die geschaut haben. er tut es umbenennen und das Zweite, was er macht, ein paar Kapitel später, ist, er holt Bundeslader auf Jerusalem. Also eigentlich die Herrlichkeit von Gott holt er zurück auf Jerusalem. Und du musst dir vorstellen, die Bundeslade war irgendwo, oder? Irgendwo in einem Dorf. Und der Saul, der Unterschied vom Saul zum David, der Saul hat nur die Stiftshütte gehabt. Der Saul hat die Hauptstiftshütte gebracht, aber die Bundeslade hat gefehlt. Am David war die Stiftshütte scheißegal gewesen. Das, was rundherum war, war ihm scheißegal gewesen. Er hat die Herrlichkeit von Gott, die Gegenwart von Gott. Und hat die Bundeslade geholt, und du musst dir mal überlegen, rein gesehen, wir haben ja mal die Bundeslade und so durchgenommen, oder? Die darf ja niemand anlangen, so stirbt er, oder? Der David hat die Stiftshütte einfach dort gelassen, wo sie ist, hat die Bundeslade geholt und hat einfach ihr Zelt drüber gestülpt. Hat einfach ihre Hütte drüber gemacht, oder? Damit sie noch ein Zelt dort hat. Und eigentlich wäre das überhaupt nicht erlaubt gewesen. Also eigentlich wäre es dann vielleicht sogar schon die dritte Todesstrafe, die er eigentlich hätte erleiden sollen. Aber du siehst das Herz vom David. Er hat wollen, zuerst, dass die richtige Hauptstadt die Hauptstadt ist von Israel. Und er hat wollen, dass in dieser Hauptstadt Bundeslade ist, Gegenwart von Gott im Alten Testament. Und aus dem Ganzen raus kommt ja dann auch ihm sein Wunsch, dass er einen Tempel will bauen. Er will einen Tempel bauen, oder? Und sagt dann zu Gott, du, ich will dir ein Haus bauen. Und Gott sagt, du, ganz nett, dass du mir ein Haus willst bauen, aber ich brauche kein Haus. Ihr kennt die Story, oder? Aber jetzt wollen wir kurz reingehen in die Story, wo der David König wird und nachher Jerusalem erobert. Und ich finde das eine von, wirklich, wenn du Bible Study gern hast, dann ist das eine von den absoluten Top-Geschichten. Sie ist nur ein paar Versli lang. Sie ist mega easy zum Lesen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ganz eine normale Geschichte, aber auf den zweiten Blick und auf den dritten Blick ist es so eine krasse Geschichte, was Gott eigentlich dort drinnen schon wieder einfach für Bilder und alles drinnen steckt. Damit wir aber ein bisschen den Zusammenhang haben, müssen wir wissen, müssen wir kurz zurückgehen in die Zeit, wo die Israeliten aus Ägypten gekommen sind und dann vor dem verheißenen Land gestanden sind. Und dann nach 40 Jahren endlich können ins verheißene Land hineingehen und angeführt worden sind. Von wem? Genau. Vom Josua und vom Kaleb angeführt worden sind und hineingekommen sind ins Land. Und du musst dir vorstellen, das Land ist aufgeteilt worden eigentlich auf jeden Stamm von Israel. Jeder Stamm hat einen Teil bekommen, oder? Und die bekannteste Geschichte ist eigentlich die Geschichte von Hebron, wo der Kaleb irgendwann zum Josua geht und sagt, du, jetzt gib mir endlich das Land, ich gehe dort her, schlage alle Riesen ab und dann kann ich mich dort endlich mal abchillen, oder? Und eigentlich gehen sie dort rein und mit jedem Kanton sozusagen, wo sie einnehmen oder mit jedem Stück von Land, jeder Teil oder das ganze Land, ihr kennt, oder? Das ist wie die Schweiz, oder? Jeder Stamm hat einen Kanton sozusagen. Und es wäre eigentlich am Stamm Benjamin, und wir kennen ja den Stamm Benjamin, oder? Ist ein recht interessanter Stamm. Am Stamm Benjamin seine Aufgabe gewesen, oder Jerusalem zu erobern. Und die Leute, die dort wohnen, umzubringen oder wegzutreiben. Was aber passiert ist, wir können das nachlesen, und zwar in Richter 1, Vers 21. Jetzt kommen wir langsam rein, jetzt kommen wir wirklich rein. Richter 1, Vers 21 steht das. Aber die Söhne Benjamins vertrieben die Jebusiter nicht, die in Jerusalem wohnten, sondern die Jebusiter wohnten bei den Söhnen Benjamins in Jerusalem bis zu diesem Tag. Also du musst dir vorstellen, der Stamm Benjamin hätte eigentlich hätte den mittlersten Teil von Israel bekommen. Und wir sind ja Benjamin Generation. Also hat das auch etwas mit uns zu tun, oder? Und eigentlich hätten die der Stamm Benjamin soll hergehen auf Jerusalem. Du musst dir vorstellen, die wichtigsten Städte gehören alle im Stamm Benjamin. Jericho und Jerusalem. Gehören beide am Stamm Benjamin. Aber sie sind dort hergegangen und dann haben sie die Leute gefunden, Jebusiter, die dort gewohnt haben. Und sie haben gedacht, anstatt die jetzt hier wegzutreiben, schauen wir einfach, dass wir es mit denen gut haben und leben wir mit denen zusammen. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Gott hat wollen. Musst du dir vorstellen. Und das ist bis zu dem Zeitpunkt, wo der David Jerusalem erobert hat, ist es so gewesen. Also einfach damit wir ein bisschen Zusammenhang haben, oder? Eigentlich hat Gott gesagt, sie sollen die Jebusiter vertreiben. Sie haben es aber nicht gemacht, sie haben mit denen zusammengelebt. Also es wird dann ein Teil als andere, oder? Das ist wie ein Puzzle. Das ist eigentlich wie so ein Spiel, wie ein Game, oder? Jetzt finden wir es langsam raus. Jetzt gehen wir aber rein, 2. Samuel, wo die Geschichte steht. 2. Samuel, Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Steht die Eroberung von Jerusalem. Das, was David eigentlich seine erste Amtshandlung. Und der König, also David, zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die im Land wohnten. Jetzt musst du dir vorstellen, sie kommen auf Jerusalem, noch sind die Jebusiter in Jerusalem. Oder? Die aber sprachen zu David und sagten, du wirst hier nicht hereinkommen, sondern die Blinden und die Lahmen werden dich vertreiben. Sie dachten, David kann nicht hier hereinkommen. Also die Jebusiter, die sind sich ziemlich sicher gewesen, weil Jerusalem, die Stadt, wo Jebus, die hat damals Jebus eigentlich geheißen, je nachdem, wer das Geschichte schreibt, ist immer Jerusalem gesagt. Aber sagen wir auf Jerusalem, die Stadt hat so eine gute Befestigungsmauer gehabt, dass die dort gelebt haben, eigentlich sich lustig gemacht haben über den König David und gesagt haben, wir können die Blinden und die Lahmen herstellen und die würden einen vertreiben. Oder musst du dir mal vorstellen, wie stolz eigentlich die Leute gewesen sind, die dort gewohnt haben, oder? Und die haben sich eigentlich in Sicherheit gewagt, oder? Aber du weißt ja, was im David seine Stärke war, ist Demut. Und Gott schenkt immer den Demütigen, ihm seine Gunst, ihm seine Gnade, ihm sein Wohlwollen. Und du musst dir vorstellen, das aktiviert auch Ideen, oder? Und der David hat gerade eine Idee gehabt, oder? Und dann geht's weiter. Aber David nahm die Burg Zion ein. Leider wissen wir jetzt schon, dass es passiert ist. Sie haben es dann wirklich eingenommen. Das ist die Stadt Davids. Und David sprach an jenem Tag, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht und die Lahmen und Blinden erschlägt, er kehrt es gerade um, oder? Dem wird eine Belohnung zuteil. Also, das ist die ganze Geschichte, oder? Das ist das Bible Study eigentlich. Nur die, eigentlich 6, 7, 8, 3 Vers. Nur die 3 Vers. Also, David, wir wissen jetzt anhand von dieser Geschichte, David hat Jerusalem eingenommen. Wir wissen auch ungefähr, wie er das gemacht hat, nämlich wegen, es hat irgendetwas mit dieser Wasserleitung zu tun. Und der als Erster die Wasserleitung da, wer die Jebusiter schlägt und die Wasserleitung erreicht, die Lahmen und Blinden erschlägt, dem wird eine Belohnung zuteil. Wir wissen, aber was wir jetzt noch nicht wissen, ist, wer das es war, wo sozusagen die Wasserleitung erreicht hat, und wir wissen auch nicht, wer das war, der nachher die Belohnung bekommen hat. Also kommen wir daraus. Der David hat gesagt, ihm seine Idee war, es gibt eine Wasserleitung, ich gebe euch jetzt ein bisschen Background, wir schauen nachher noch einen anderen Bibelvers an. Es gibt eine Wasserleitung, und durch diese Wasserleitung kannst du reinkommen, ohne dass du das irgendjemand merkt. Und der David hat gesagt, der sozusagen als Erster durch diese Wasserleitung geht, der kriegt eine Belohnung von mir. Kommen wir daraus? Ja. Also der David hat eine Idee gehabt. Frag mich nicht, ob er die Pläne studiert hat, von Jerusalem oder was auch immer. Aber er hat gedacht, wenn wir durch die Wasserleitung reingehen, dann machen wir die Typen fertig. Wir kommen sozusagen von hinten. Oder? Wir können die zumindest in die Stadt rein und mit der ganzen Armee, mit den 600 Kollegen. Du musst dir vorstellen, bei diesen 600 Leuten, die der David hatte, das sind ja jetzt viel mehr, weil er ist jetzt König vom ganzen Land. Aber von diesen 600, steht über 30, dass sie extrem grosse Helden gewesen sind von David. Und von all diesen 30 steht, dass sie mindestens 800 Leute allein erschlagen haben. Ein allein. Von einem steht, dass er so lange mit einem Stock irgendwelche Philister abprügelt hat, dass der Stock nachher in seine Hand rein, oder? Er hat so einen Krampf in der Hand gehabt, dass der Stock gerne ihm von der Hand weggegangen ist. Oder? Dann müssen wir mal die Storys durchlesen. Ich meine, wie viel Blut? Ja, ist ja gleich, oder? Es ist abgefahren, die Storys, oder? Von einem steht, dass er einfach mit irgendeinem Staat, oder? Haben schon mal Zelda gegamed? Zelda ist ein Game, oder? Da gibt es zum Beispiel einen Ast, oder? Die schlechteste Waffe von allen ist ein Ast. Und der Typ, ein Held von David, hat mit einem Ast 800 Leute abgeschlagen. Und das ist der geringste von allen Helden. Also musst du dir mal vorstellen, nachher steht in diesen Geschichten, wenn du selber durchlässt, die 30 haben alle miteinander in einem Haus gewohnt. Ich meine, was ist denn das für ein Weg gewesen? Du musst dir mal vorstellen. Ich meine, die haben es alle können mit etwa mindestens 800 Leuten aufnehmen. 30 Leute, 33 Leute mal 800, oder? Weißt du, was für eine Armee das eigentlich in dem Haus drin war? Und der David hat aber 600 gehabt. 600 von ihm sind seine Ängsten, oder? 33, die extrem grosse Helden waren und die anderen sind sozusagen halbe Helden gewesen, also gut, 400 Leute pro Person, oder? Ich meine, die abgefahrensten Storys, oder? Der eine geht einfach mal in einen Rudel von Löwen und zerreißt einfach einen Leu nach dem anderen. Also, wie Morgengymnastik, oder? Ich meine, noch geschwind ein Workout gemacht und ein paar Leier auseinanderrupfen, oder? Aber mit den bloßen Händen. Also, ich meine, wirklich abgefahrene Geschichten, oder? Dann kommt er daher, sucht einen neuen Held. Und das Coole ist aber, dass die Geschichten von allen Königen, nicht nur jetzt die von David und von Saul, ist nicht nur im 2. Samuel und im 1. Samuel aufgeschrieben, sondern auch in der Chronik. Es gibt extra eine Chronik, wo alles chronologisch aufgeschrieben ist von Israel, damit man weiss, was wenn passiert ist. Und die ganze Geschichte kommt auch in der Chronik vor, aber sie ist ein bisschen kürzer, was uns natürlich entgegenkommt. Aber dafür hat sie ein paar Details drin, die in dieser Geschichte nicht vorkommen. Und das lesen wir jetzt kurz. Nochmal die genau gleiche Geschichte. Habt ihr es noch im Kopf? Der David kommt her, das sind die Jebusiter. Sie sagen, ihr habt keine Chance, wir schicken die Lahmen und die Blinden. Der David sagt, ich habe einen Plan. Der Erste, der dort raufgeht und die Typen abschlägt, der kriegt eine Belohnung von mir. Also 1. Chronik 11, Vers 4 bis 6. Ist die genau gleiche Geschichte. Da steht, und David und ganz Israel zogen nach Jerusalem. Das ist Jebus. Also da sieht man jetzt, die Stadt hat Jebus geheissen. Denn die Jebusiter wohnten dort im Land. Und die Bürger von Jebus sprachen zu David, du wirst hier nicht hereinkommen. Und nachher, David aber eroberte die Burg Zion. Das ist die Stadt Davids. Denn David sprach, jetzt kommt der Hauptteil, wer die Jebusiter zuerst schlägt, der soll Haupt und Oberster sein. Da stieg Joab, der Sohn von Zeruja, zuerst hinauf und wurde Hauptmann. Also, wenn wir jetzt die zwei Bibelverse ineinander verschmelzen, dann haben wir eigentlich die ganze Geschichte. Der David hat gesagt, wie man am besten reinkommt auf Jerusalem, nämlich durch die Wasserleitung. Und er hat jemanden gesucht, der als Erster durch die Wasserleitung durchgeht und da steht, wer das war. Nämlich der Joab, der Sohn vom Zeruja. Und der Joab, für die, die den nicht kennen, ist einer von ihm seinen obersten Hauptmännern nachher geworden, logischerweise. Er hätte ja müssen, weil er ist als Erster dort hochgeklettert. Der Joab ist durch den Wasserkanal hochgeklettert und hat sozusagen den Angriff lanciert. Und durch das, was der Joab gemacht hat, haben sie nachher die ganze Stadt eingenommen, haben alle Jebusiter vertrieben und zum ersten Mal in der Geschichte von Israel ist Jerusalem die Hauptstadt geworden von ihrem ganzen Land. Und der David hat ihm seinen Thron dort aufgebaut, er hat noch andere, er hat dann ein paar Gebäude dazu gebaut, noch einen Palast und noch. Und so weiter. Aber der David hat nachher von Jerusalem aus regiert. Und ich finde die Geschichte der Oberhammer. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch gegangen ist beim Lesen. Es sind nur 3 Verse eigentlich. Aber in diesen 3 Versen ist das Evangelium so klar drin, es ist abgefahren. Und das werden wir jetzt kurz miteinander anschauen. Haben wir schon gecheckt? Ja. alle so, was in diesen Versen, meine Güte? Ihr wisst ja, dass in der Bibel jeder Name, jeder Ort, jede geografische Lage eigentlich, alle Sachen, die aufgeschrieben sind, sind ja nicht einfach aus Witz aufgeschrieben. Zum Beispiel steht da nicht einfach aus Witz, dass der Joab der Sohn von Zeruja war. Normalerweise würde stehen, der Joab ist zuerst aufgegangen und ist Hauptmann geworden. Aber da steht explizit, dass der Joab der Sohn von Zeruja ist. Und das hat alles eine Bedeutung, und wir werden das jetzt kurz anschauen, was für Bedeutungen das in dieser ganzen Geschichte vorkommen. Sind wir bereit? Wir machen nur noch das, nachher sind wir dann langsam fertig. Also zuerst einmal, das Volk oder der Stamm, wo hätte sollen Jerusalem einnehmen, sind Benjamin. Stamm Benjamin. Und wir wissen alle, dass wir eigentlich Benjamin Generation sind oder die Benjamin Generation. Und Benjamin ist der jüngste Bruder von Josef gsi. Logisch, Josef ist der zweitjüngste gsi. Es hat gar keinen weiteren Jüngeren mehr. Er ist der jüngste gsi von allen. Und wo der Benjamin sozusagen das erste Mal gekommen ist zum Josef an den Tisch, hat er ja alle Brüder der Reihe noch an den Tisch hergesetzt. Und er hat allen ein Gewand gegeben, außer dem Benjamin hat er 5 gegeben. Er hat allen eine Mahlzeit gegeben, aber dem Benjamin hat er 5 gegeben. Oder ich meine, wenn du hungrig bist, oder der Benjamin der kleinste von allen, oder wahrscheinlich, kriegt den meisten Food über. Er hat allen Sachen mitgegeben. Allen hat er einen Sack Weizen mitgegeben. An Benjamin hat er noch 300 Silberstück in den Sack hineingetan. Also der Benjamin war extrem bevorzugt gegenüber allen anderen Brüdern. Und man könnte sagen, es ist logisch, er ist der einzige Bruder von der gleichen Mutter. Oder? Aber wir haben ja mal die Geschichte durchgenommen. Ich werde jetzt da nicht mehr ins Detail gehen. Wir haben die Geschichte durchgenommen, was das alles bedeutet. Aber der Benjamin, in Benjamins Leben kommt so viel mal die Zahl 5 vor, dass eigentlich jeder irgendwann realisiert, der die Bibel studiert, dass der Benjamin extrem bevorzugt ist oder extrem favored, wie sagt man das auf Deutsch? Begünstigt, begnadigt, oder? Dass Gnade in seinem Leben eine extrem grosse Rolle spielt. Und du siehst auch durch das, dass zum Beispiel der Josef das erste Mal einen Silberbecher rein tut in den Sack und beim zweiten Mal die Silberstück, oder? Ist das Silber, das Material Silber, eine extreme Verbindung hat zum Benjamin. Und Silber bedeutet ja Erlösung, oder? Also müssen das Leute sein, die auf dem Erlösungswerk von Jesus stehen, oder sagen, das ist einfach alles dann natürlich jetzt auf uns abgebrochen. Aber was ich interessant finde eigentlich am Ganzen, ist dem Benjamin sein Name, oder? Am Benjamin sein Name heisst Sohn zu meiner rechten Hand. Und wir alle wissen, dass Jesus zu der Rechten vom Vater sitzt, aber wir alle wissen auch, spätestens seit dem letzten Sonntag oder dem vorletzten Sonntag, dass wir selber auch genau an den Platz hergesetzt worden sind, weil wir ja alle in Jesus sind. Oder? Und der Benjamin ist eigentlich nur ein Bild. Ich meine, das ist nur ein Bild, oder? Du kannst nicht alles von Benjamin in seinem Leben nehmen und sagen, gut, das nehme ich jetzt alles irgendwie für mich. Das ist nur ein Bild, um uns verständlich erklären, was eigentlich mit uns passiert ist. Und du musst dir vorstellen, der Josef ist Jesus, oder? Und wo ist der Benjamin gehockt? Rechts vom Josef. Wir hocken rechts vom Vater in Jesus, oder? Wir hocken an dem Tisch. Wir hocken an dem Tisch, wo im Psalm 23 vorkommt, oder? Er hat den Tisch steckt im Angesicht von unseren Feinden. Wir hocken an dem Tisch. Aber was cool ist, Gott gibt uns nicht einfach nur einmal Zeit. Er gibt uns 5. Er gibt uns mehr als genug. Das heisst, alle Menschen, die eigentlich an Jesus glauben, oder? Und das ist das, was vielleicht manchmal die Leute ein bisschen falsch verstehen, oder? Da geht es nicht um. Wir sind jetzt logischerweise in der letzten Zeit wahrscheinlich von dieser Erde, logisch. Darum kommen viele darauf, dass Benjamin Generation sozusagen wird Endzeit-Generation ist. Aber eigentlich ist das, was mit dem Benjamin passiert ist, beim Josef, das gewesen, was Jesus gemacht hat, als er am Kreuz gestorben ist, mit jedem, der nachher an ihn geglaubt hat. Mit jedem, er hat jeden wollen im Überfluss beschenken. Er hat wollen, dass jeder bevorzugt ist, der an Jesus glaubt. Oder? Nicht nur mir, weil wir jetzt gerade in einer besonderige Zeit irgendwie lernen. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ich meine, der Luther hätte das auch ein bisschen auf, der hat vor 500 Jahren gelebt, oder? Hätte das auch erlebt. Und es gibt so viele Leute durch die ganze Geschichte durch. Aber was ich interessant finde, ist, und das ist für mich der grosse Knackpunkt, wo du genau siehst, was eigentlich am Abgehen ist auf der ganzen Welt, was ich glaube, dass wir kurz sozusagen, dass wir wie an der Schwelle stehen, und ich sage das jetzt schon zum keine Ahnung, wie vielste Mal, aber das, was ich glaube, was passiert, verstehst du? Jesus hat uns alle ins verheißene Land eigentlich gebracht. Aber wir verhalten uns, wie wenn wir nicht dort wären, wir Christen. Und zwar seit Hunderten von Jahren. Kommen wir daraus? Oder? Wir sind frei, aber wir verhalten uns nicht, wie wenn wir frei wären. Wir sind gerecht, aber wir checken gar nicht, dass wir gerecht sind. Wir sind begünstigt, begnädigt, gesegnet und wir verstehen nicht, wieso, oder? Wir haben es nicht verdient, logisch, wir haben es nicht verdient. Aber wir sind es. Es ist ein Fakt, oder? Aber wir verhalten uns nicht so. Und mir kommt es so vor, wie wenn momentan jetzt einfach auf die ganze Kirchenwelt geschaut, der Stab von Mose zum Jonathan weitergeht. Der Mose steht für das Gesetz, oder? Er ist der die Leute aus Ägypten rausgebracht hat, aber er hat sie nicht ins verheißene Land hineinbringen. Aber der Jonathan, Josua, habe ich gemeint. Der Josua hat sie ins verheißene Land hineingebracht. Und Josua heisst Jesus auf Deutsch. Josua heisst Erlöser, Erretter. Ist ein Bild für Jesus, oder? Im Alten Testament. Und ich glaube, das, was passiert ist, der Mose geht weg vom Zentrum und Jesus kommt zurück ins Zentrum, dort, wo er hergehört. Und das hat nichts damit zu tun, dass der Mose schlecht war. Oder das, was die Leute manchmal aus diesen Bildern und so machen, ist, oder wie zum Beispiel in dieser Story, wo der Petrus für den Stein steht, für das Gesetz steht, sagen nachher macht, das, was die Leute daraus machen, ist, der Petrus ist in dem Fall in jeder Geschichte gesetzlich. Nein! Es geht gar nicht um das. Der Mose ist ein Mann Gottes, der steht im Hebräer 11 als ein Glaubensheld. Der Mose war nicht ein schlechter Mensch, aber die Symbolik dahinter. Ihr kommt raus, oder? Geht es nicht darum, um einen Mensch fertig zu machen, oder? Der Mose war Pfeife, wir sind tausendmal besser. Hey, wir haben einfach Jesus in unserem Leben. Das hat er nicht gehabt. Und das, was mir, die ganze Geschichte, hat mir das mit dieser Benjamin Generation wie so ein bisschen einfach irgendwie noch grösser gemacht. Und ich glaube, das, was wir jetzt gelesen haben, ist eigentlich genau das, was passieren sollte. Und was ich glaube, was jetzt momentan passieren ist, mindestens bei uns, und ich hoffe, dass es auf der ganzen Welt passieren ist, weil ganz ehrlich, wir können die scheiß religiösen Getue, wir können es nicht mehr haben. Wir können es nicht mehr brauchen. Wir können nicht eine Church brauchen, wo nicht weiss, ob Jesus ihnen wirklich alle Schulden vergeben hat. Wir können nicht Leute brauchen, oder? Das, was der Teufel geschafft hat, ist, dass Menschen unter Verdammnis kommen, dass Menschen Minderwertigkeitskomplex haben, dass Menschen ihre Autorität, die sie eigentlich geschenkt bekommen haben, gerne nicht in Anspruch nehmen können, weil sie gerne nicht wissen, was für eine Autorität sie haben. Und ich glaube, das ist wirklich am Zurückkommen. Ich glaube, das ist am Zurückkommen, weil Gott möchte, dass Gott, wenn Gott uns anschaut, er sieht nur glorious, er sieht nur Herrlichkeit, er sieht nur. Oder wenn er uns anschaut, du musst dir vorstellen, der ganze Lieb von Jesus, wenn Gott uns anschaut, er ist nur am Jubeln. Epheser 3, oder? Wenn er uns anschaut, er sieht, oder Epheser 5, wo es um Brut geht, oder? Ohne Makel. Ohne irgendwelche Runzeln, ohne irgendetwas. Und so ist das, was er uns, so wie er uns sieht, oder? Und ich glaube, das, was wir realisieren müssen, ist, dass wir die gleiche Brille anlegen wie Gott. Dass wir uns auch so sehen. Auch wenn wir selber wissen, dass es nicht so ist in unserem Leben. Dass wir das, was Gott über uns sagt, über das stellen, was in unserem eigenen Leben vielleicht abgeht. Was in unserem Leben vielleicht noch nicht richtig ist. Weil, nur weil du weißt, dass du falsch lebst, heisst so lange nicht, dass du aus dem rauskommst. Aber wenn du Jesus anschaust, ist die Chance da, dass du transformiert wirst und Jesus seine Kraft dich rausholt aus dem Scheiß. Benjamin Jenner, Entschuldigung, sind wir auch immer noch da. Also, Jebus kommt vor. Die Stadt Jebus oder Jerusalem, die Jebusiter. Jebus heisst Verdammnis und Schuld, oder? Und nur schon, wenn wir das lesen, nur schon, wenn ich das erste Mal durchgelesen habe und den Namen gesucht, dort sind bei mir so viel, oder? Eine Verknüpfung im Hirn nach der anderen ist zusammengekommen, oder? Und du denkst, die Stadt, der Stamm Benjamin, hätte eigentlich sollen Verdammnis, Schuld, Schamgefühl rausrühren, aus der Stadt. Aber sie haben es nicht gemacht. Sie haben über Jahrhunderte, über 300 Jahre zusammengelebt. Verstehst du? Benjamin steht dafür, dass du frei bist. Benjamin steht dafür, dass du gesegnet bist. Aber es ist vermischt worden mit Verdammnis, mit Schuld, mit Schamgefühl, oder? Und die haben Jahrhunderte so gelebt. Und ehrlich gesagt ist das für mich ein Bild für die Church, wie sie über Jahrhunderte so gelebt hat. Über Jahrhunderte einmal so, einmal so. Immer alles ist vermischt gewesen, oder? Und nachher Jerusalem kommt vor. Jerusalem heisst eigentlich Stadt des Friedens oder Tempelstadt. Tempel Gottes, Zion, David, Stadt David, das haben wir vorgelesen, oder? Aber das sind die Hauptbegriffe. Und auch da, wenn das lese ist, oder? Der Ort, wo vorher Verdammnis und Schuld gsi isch, ist nachher zum Ort vom Frieden geworden. Und wenn das lesest, oder? Wenn du diese Bedeutung kennst, dann sollte es einfach abgehen in dir rein, oder? Dann sollte irgendetwas abgehen. Also, jetzt müssen wir eigentlich nur noch etwas wissen, oder? Der Stamm Benjamin war dort, hat eigentlich sollen die Jebusiter austreiben, sie haben es nicht gemacht. Der David ist gekommen und hat es gemacht. Und er hat Jebus zu Jerusalem gemacht, sozusagen Schuld, Scham, Verdammnis, zu einem Ort vom Frieden gemacht, durch das, dass ein Mann durch die Wasserleitung auf Jerusalem gegangen ist. Was bedeutet Wasser? Das sollten wir eigentlich alle wissen. Wasser heisst Geist oder Wort Gottes. Und hast du gewusst, dass das Jerusalem zwar auf der Weltkarte ein geografischer Ort ist, aber dass das nur symbolisch ist? Für dich und für mich. Weil Jerusalem ist die erste Bedeutung von Jerusalem ist Tempelstadt. Und wir alle wissen, früher war der Tempel ein Ort, wo man hergegangen ist. Aber wir alle wissen auch, jetzt sind wir der Tempel vom Heiligen Geist. Verstehst du? Da geht es um dich. um die als einzelne Person. Wenn du dir wie kannst du dir Verdammnis, Schuld und Schamgefühl aus dir rausbringen? Dass der Friede einkehrt. Es geht nur durch den Geist Gottes. Und durch das Wort Gottes, wo mit dem Geist zusammen so eine Power überkommt. Und hast du gewusst, dass der Typ, der durch die Wasserleitung durchgegangen ist, der Joab, der hat ja auch eine Bedeutung. Der Typ, der durch die Wasserleitung durchgegangen ist, du musst dir jetzt mal vorstellen, die Wasserleitung, sagen wir, ist der Geist Gottes. Und in dem Moment, wo du Jesus annimmst, kommt durch die Wasserleitung der Geist Gottes an einen Ort, wo vielleicht vor Verdammnis, Schuld, Scham vorgeherrscht hat. Und der Friede von Gott, das Erste, was ein Mensch erzählt, wenn er an Jesus glaubt, fast jeder sagt das, ihr habt so einen krassen Frieden gespürt. Mögen ihr euch noch erinnern? Das ist vielleicht schon ein bisschen lang her. Oder? Das, was in dein Leben reinkommt, ist der Frieden von Gott. Aber das, was bei vielen Leuten passiert ist, ist, dass die Schuldgefühle wieder zurückgekommen sind. Die Schamgefühle wieder zurückgekommen sind. Die Verdammnis wieder zurückgekommen ist. Obwohl eigentlich jeder von uns weiss, dass der Heilige Geist nicht mehr aus uns rausgehen kann. Und wir alle wissen, Jesus hat gesagt zu seinen Jüngern, ich werde euch meinen Frieden geben. Nicht ein Frieden, wie die Welt ihn geben kann, sondern meinen Frieden werde ich euch geben. Und wir alle wissen, der Frieden hat einmal eines Tages Einzug erhalten, obwohl wir vielleicht manchmal uns sehnen nach Frieden. Uns sehnen nach Ruhe. Uns wieder wünschen, dass wir das Gefühl, das, was wir dort erlebt haben, oder darum ist es auch gut, wenn man nicht auf seine Gefühle baut, sondern auf das, was Gottes Wort sagt. Weil Gottes Wort sagt, auch der Frieden ist immer da. Aber wir sind uns nicht immer bewusst, dass der Frieden da ist. Wie bringst du den Frieden permanent her, oder? Weil der David ist geblieben in Jerusalem. Jerusalem ist nicht ein paar Jahre später wieder eingenommen worden von den Jebusiter. Sondern der David ist dort geblieben. In seiner ganzen Regierungszeit war Jerusalem die Hauptstadt und er hat dort regiert. Der Typ, der durch die Wasserleitung durchgegangen ist, heisst Joab. Und ihm sein Name, ist eigentlich ganz einfach, ist aus zwei Teilen von Gottes Namen zusammengesetzt, heisst Sohnschaft. Der Joab. Ich kann durch. Oder? Der Joab ist durch die Wasserleitung auf Jerusalem hineingegangen. Der Heilige Geist ist in dein Leben hineingekommen, oder? Durch die Wasserleitung. Vielleicht durch Gottes Wort, oder? Muss ich sagen, wie die Wasserleitung ist. Der Heilige Geist ist in dein Leben hineingekommen. Und das, was bei dir passiert ist, ist, du bist ein Sohn und eine Tochter geworden vom allerhöchsten Gott. Und in dem, dass du verstehst und realisierst, dass du das bist, oder? Es hat alles nur mit Identität zu, das, was der Ben eigentlich am Sonntag predigt hat. Wenn du das realisierst und wenn das lebendig wird in deinem Leben, dann hat Schuld und Scham und alle Verdammnis keine Macht mehr in deinem Leben. Und wenn es wieder kommt, dann weißt du genau, hey, ich bin ein geliebter Sohn und eine geliebte Tochter von Gott. Jesus hat so viel mehr gemacht, als der Teufel in deinem Leben jemals machen kann. Oder? Und wir haben es zulassen, dass eigentlich über Jahrhunderte und vielleicht auch in unserem Leben über Jahre der Stamm Benjamin mit den Jebusiter zusammengelebt hat. Oder? Wir sind immer wieder, ja, wir sind zwar durch Gnade gerettet, aber gefalle ich Gott wirklich so, wie ich bin? Bin ich wirklich würdig, zum irgendwann in den Himmel zu kommen? Überleg dir mal, was Gott über dich sagt. Er sagt es ja schon im Alten Testament, im Zephania. Schreibt er, dass er über dich konstant jubelt und sich freut. Musst du dir mal vorstellen. Obwohl du genau weißt, wie viele Fehler du in deinem Leben hast. Und obwohl du eigentlich genau weißt, du hättest es nie verdient. Du hättest es nie verdient. Weißt du was? Der David hat es auch nie verdient, zum König zu sein. Gott hat ihn ausgewählt. Und weißt du, was ist das Coolste? Der Joab hat ja einen Vater gehabt. Steht ja extra dazu, oder? Der Joab hat einen Vater gehabt, sein Vater hat Zeruja geheissen. Und, ist das eine Frau? Ihm seine Mutter in dem Fall. Ihm seine Mutter heisst in dem Fall Zeruja. Und, aber der Name ist der Oberhammer, was der bedeutet. Und zwar heisst der Name, durchbohrter Gott. Also durch das, dass Jesus am Kreuz sich durchbohren lassen hat, ist es möglich geworden, dass für jeden Mensch, der an den glaubt, der durchbohrt worden ist am Kreuz, zum ein Sohn und eine Tochter werden vom allerhöchsten Gott. Und in dem Moment, wo du das Geschenk annimmst, kommt der Heilige Geist in dein Leben. Und das, was passiert, ist eigentlich, dass aus Jebus Jerusalem wird. Du wirst zum Tempel vom Heiligen Geist. Und das Coole an dem Ganzen ist, oder? Ich finde das dobra, wir sind den Korintherbrief am Durchlesen, oder? Im 1. Korintherbrief kommt zweimal vor, der Tempel vom Heiligen Geist. Einmal als Church, als Ganzes, oder? Als Lieb von Jesus Christus und einmal als Einzelperson. Und was ich da Hammer finde, ist, bei der Einzelperson geht es ja darum, dass die sexuelle Sünde begangen haben. Und der Paulus sagt zu denen, wissen ihr nicht, dass ihr ein Tempel vom Heiligen Geist seid? Und für mich ist es so, vor ein paar Jahren ist mir das so richtig eingefahren und ich finde es auch mega wichtig, dass wir das realisieren. Der Paulus hat nicht okay gefunden, was Korinther gemacht haben. Aber er hat gewusst, was das beste Gegenmittel ist gegen das, was sie machen. Die Identität, die sie bekommen haben durch Jesus. Und er hat zu ihnen gesagt, wissen ihr nicht, dass ihr immer noch, obwohl ihr das gemacht habt, ein Tempel vom Heiligen Geist seid. Können zurück realisieren, wer das ihr seid. Oder das, was wir daraus gemacht haben, ist, oh, wenn wir einmal einen Fehler gemacht haben, jetzt sind wir infiziert mit bösen Geistern. Oder das ist das, was wir daraus gemacht haben. Aber der Heilige Geist ist nicht ein WG-Mitbewohner von irgendwelchen Dämonen. Gott sagt, er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich stelle mir das immer vor als WG, weil ich immer in einer WG gewohnt habe. Oder? Du musst dir vorstellen, der Heilige Geist ist ziemlich gross, ziemlich hell, ziemlich dominant. Und jetzt könnte da noch irgendein Dämon in dir rein sein. Ich meine, wer geht denn zuerst aufs WC? Wer geht zuerst duschen, oder? Der Heilige Geist hat keinen Bock zum Teilen. Er hat keinen Bock zum Teilen, oder? Wenn du einmal, wenn der Heilige Geist einmal in dich reinkommen bist, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist, oder? Der Teufel kann von außen kommen, kann dich angreifen und so weiter, wenn du ihn lässt. Aber der Teufel kann nie in dich reinkommen. Und auch niemand von ihm seine Minions. Amen. Also lesen wir noch kurz im Neuen Testament, damit wir checken, dass die Geschichte aus dem Alten Testament, aus dem König David, seiner Story, dass die eigentlich im Neuen Testament nicht in 3 Vers steht, sondern nur in 2, viel einfacher noch, und zwar Römer 8, Vers 1. Da steht, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und wenn du weiterlesest im Kapitel 8, das haben wir lustigerweise am letzten Sonntag gemacht, dann kommt irgendwann zum Vers 15, das ist der zweite Vers, den ich dir noch zeigen will, da steht, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, so dass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber Vater. Also die ganze Geschichte, die wir jetzt im Alten Testament gelesen haben und auseinandergenommen haben, sind eigentlich die 2 Verse im Neuen Testament. Wenn du in Jesus bist, hat Verdammnis keinen Platz mehr im Leben. Und das, was passiert ist, ist, durch den Heiligen Geist bist du ein Sohn und eine Tochter geworden. Und das Coole ist, der Geist, der Heilige Geist, ist nicht ein Geist von der Furcht. Du musst davon, oder? Das, was vielfach bei den Leuten vorherrscht, bei irgendwelche Probleme oder das, was sozusagen die Wurzel ist vielleicht vom Problem, ist Angst und Furcht. Aber Gott sagt, Liebe treibt alle Angst aus, treibt alle Furcht aus und Gott ist Liebe. Oder? Und wenn du willst, dass du keine Angst mehr hast, oder? Das Coole ist der Dave zum Beispiel, oder? Ich nehme gerade das Beispiel, der Dave. Er hat einmal gesagt, dass er Höhenangst hat. Oder? Und ich zum Beispiel, ich liebe es, zum auf Achterbahnen zu gehen. Nachher sind wir im, und ich komme nicht so viel dazu, weil ich finde, Europa-Park ist für Kinder. Oder? Ich meine, richtige Achterbahn, oder? Ja, ist gut, perfekt. Und dann sind wir in die USA gegangen mit dem Leitungsteam an einer Konferenz und wir sind auf Dallas geflogen, oder? Und ich schaue im Internet, gibt's Dallas und Six Flags, oder? Das ist der ultimative Achterbahnpark nur für Erwachsene. Da ist jetzt eine Achterbahn am anderen, ich sehe nicht geil. in Dallas gibt es einen Six Flags Over Texas, oder? Und ich natürlich schon vorne rein. Oh, der einzige Grund, wieso ich überhaupt mitkomme, ist der Six Flags, oder? Ich freue mich so voll krass. Die Konferenz hat mich gar nicht so interessiert, oder? Obwohl es nachher mega lustig geworden ist. Und wir landen dort, oder? Kommen auf Dallas, gehen in unsere Loge, die wir dort hatten, und holen unser Auto, also haben zuerst das Auto abgeholt und so weiter und so, gell? Und dieser denkt sich dem, oder? WLAN eingerichtet, ins Internet gegangen, Six Flags Over Texas, gell? Da ist er voll der Hammer. Hast du gesagt, hey, gehen wir morgen oder gehen wir übermorgen? Wir haben nur zwei Tage, nachher müssen wir ja an die Konferenz, oder? Und dann nachher, und der Dave, du hast den Dave hast du angesehen, ja. Cool. Und ich immer zum Dave, ich gewusst, oder? Er hat Höhenangst. Ich immer zum Dave, hey, Mann, wir gehen miteinander, weißt du? Gott ist Liebe, Liebe treibt alle Furcht aus. Voll easy, weißt du, wirklich, oder? Und nachher der Oberhammer, oder? Irgendwann sagt der Dave, okay, ja gut, ich komme mit auf eine, oder? Nachher geht er schauen. Der Six Flag hat einfach zu für den ganzen Monat. Und ich bin in Dallas, habe Geld ausgegeben für den Flug. Und der Six Flags hat zu für den ganzen Monat, oder? Hey, ich bin voll durchgesagt, oder? Und der Dave natürlich, yes! Gebetserhörung, oder? Und ich so, was Gebetserhörung? Das muss der Teufel sein, wir gehen jetzt sogar die Hände auflegen. Ja, auf jeden Fall, wir haben es nicht geschafft, um in den Six Flags zu gehen. Ja, wirklich gemein, oder? Weil ich jetzt so lustig fand. Nicht nur wegen mir. Oder weil man muss den Glauben von Menschen testen, weißt du, was ich meine? Testen. Einfach immer nur davon reden. Ja. Ja. Ah, ihr kennt ja alle, Dave, oder? Wir haben uns einen abgerollt. Also er vor allem. Aber letztes Jahr sind wir miteinander in die Sommerferien gegangen. Ja? Und dann sind wir in Mallorca gewesen, und in Mallorca hat es so Buchten, oder? Und dann sind wir in eine Bucht gegangen und in einer Bucht hat es etwa so 5 bis 7 Meter hohe Felsen, wo kannst du ins Wasser reinjumpen. Gell? Und ich natürlich. Da haben wir, oder? Ich habe gerne nicht einmal überlegt. Oder? Und das Beste war der Nehemiah. Ich musste den Nehemiah nicht einmal anstacheln dafür. Oder? Der Nehemiah, Papi, gehen wir auf den Felsen, jucken wir von dort rein. Gell? Und Dave geht weiss geworden. Oder? Hey, aber ich habe euch nachher ein Video zeigen. Er hat es gemacht. Er hat es gemacht, zweimal sogar. Ist von dem Fels oben runtergejumpt. Wieso habe ich euch das jetzt eigentlich erzählt? Aber hey! Gott, du bist mehr als ein Überwinder mit Jesus. Und auch wenn du denkst, oder? Manchmal erleben wir etwas und wir merken, wir haben Angst. Zum Beispiel jetzt Höhenangst, oder? Und nachher gehen wir gerne mehr an den Punkt, dass es nochmal so weit kommen kann, dass das passiert. Aber wie willst du merken, dass du kalt geworden bist, wenn du nie mehr an den Punkt hergehst? Oder? Darum finde ich es so cool, dass wenn Menschen zum Beispiel Probleme mit dem Bein oder so, und sie kalt werden, wenn sie dann auch probieren, auf das Bein zu stehen. Wie willst du merken, dass du kalt bist? Oder? Aber viele halten sich zurück und tun ihr ganzes Leben wie minimieren auf irgendwelche Sachen, nur weil sie mal etwas Schlechtes erlebt haben oder Angst oder was auch immer. Aber ich will dich einfach ermutigen, geh über das raus, weil du bist mehr als ein Überwinder, weil Jesus in dir lebt. Und Angst und Furcht ist nicht der Geist, den wir empfangen haben. Also, wenn du Höhenangst hast, lass dich gerne bei mir melden. Und bei Elias. Wir gehen nächstens Bungee-Jumpen. Wenn ich mitkomme. Oh, nein. Ich wüsste nicht einmal... Ey! Nicht, da haben wir schon. Also, trinken wir noch einen Kaffee, ja? Machen wir nächstes Mal mit dem David weiter.